Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Und damit ein herzliches Hallo. Wir sind beim PR-Journal-Podcast, Ausgabe für den Monat März. Und wir haben wieder ein volles Programm. Es geht um State of PR Survey 2025 der Berliner Agentur Get Press. Wir reden über das Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und es gibt eine Social-Media-Analyse von Press Relations, laut der die Bild wohl die meistgeteilte Newsseite im neuen Bundestag werden wird. Und dann haben wir natürlich auch wieder den Chancenkompass mit Mirjam Berle. Und im Interview des Monats ist Sebastian Kallis zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Mannheimer Agentur Kallis und Schewe und Buchautor. Mit ihm spricht Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, über das Buch Schubkraft, die neue Intelligenz aus Erfahrung und KI. Bevor wir aber mit allem anfangen, kommen wie immer die Nachrichten aus der PR-Welt. Und die hat diesmal Marc Erni. Marc, bitte, du bist dran.
PR-News. Hallo, wir starten wieder durch mit einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. Wechsel an der Spitze von Edelmann Germany. Nils Giese wird neuer CEO von Edelmann Deutschland. Er wird Nachfolger von Christiane Schulz, die nach 6 Jahren an der Spitze von Edelmann Germany in eine Führungsposition im asiatisch-pazifischen Raum wechselt. Schulz wurde zur Chief Operating Officer für Edelmann APAC, Asien-Pazifik, mit den Regionen in Asien, Australien und Ozeanien befördert. Beide treten ihre neuen Aufgaben mit Wirkung vom 1. April an. Cassini wechselt zu Rolls-Royce Power Systems. Jacqueline Cassini ist seit dem 11. März neue Senior Vice President Brand, Marketing und Kommunikation bei der Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen. Sie ist weltweit verantwortlich für die integrierte Positionierung der Produkt- und Lösungsmarke MTU in den Märkten für Energie- und Antriebssysteme sowie für die Kommunikationsaktivitäten der zur börsennotierten britischen Technologiegruppe Rolls-Royce PLC gehörenden Division Power Systems. Betty Keys startet bei Seconomy und Mediamarkt Saturn. Betty Keys, bis Mitte Februar 2025 Head of Corporate Communications Europe beim Düsseldorfer Bekleidungskonzern C&A, ist seit dem 15. März bei Seconomy und wird bei der Mediamarkt Saturn Retail Group eine neue Aufgabe als Kommunikationschefin übernehmen. Keys wird dort die Position als Vice President Corporate Communications and Public Policy bekleiden. Christoph Heusgen wird Senior Advisor bei FGS. Christoph Heusgen, Außenpolitik-Experte und Botschafter AD, verstärkt seit dem 1. März als Senior Advisor das Team von FGS Global in Berlin. Heusgen soll das geopolitische Beratungsangebot von FGS Global stärken und Kunden dabei helfen, sich in den politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten zurechtzufinden, die zunehmend Einfluss auf ihr strategisches Umfeld nehmen. Matthias Wesselmann führt neu gewähltes Präsidium an. Die Gesellschaft PR-Agenturen GPRA hat auf der diesjährigen Mitgliederversammlung ein neues Präsidium gewählt. Matthias Wesselmann, CEO Ketchum Germany, übernimmt das Präsidentenamt von Alexandra Groß, Fink und Fuchs, die nach 4 Jahren satzungsgemäß das Präsidium verlässt. Stellvertretende Präsidentin wird Jelena Mirkovic, Compassion Team Fahner, die damit ihre Arbeit im Vorstand fortführt. Claudia Thaler, Consens Communications, Kirsten Leinart, MSL und Jörg Fortmann, Faktenkontor, kommen als neue Vorstandsmitglieder hinzu. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Es ist wieder soweit. Der Startschuss zum großen PR-Journal-Agentur-Ranking 2025 ist bereits gefallen. Das Branchenbarometer, das von Medienwettbewerbern und Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen intensiv verfolgt wird. Und jetzt kommt eure Chance. Nutzt die enorme Reichweite des Rankings, um eure Agentur perfekt in Szene zu setzen. Unsere exklusiven Werbepartnerschaften sind begehrt und fast ausverkauft. Goldpartner schon weg, Silberpartner nur noch ganz wenige verfügbar und Bronzepartner, da gibt es noch genau 2 Plätze. Jetzt schnell sein und eure Sichtbarkeit sichern, die eure Agentur verdient. Kontaktiert jetzt Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de und werdet Werbepartner des PR-Journal Agentur Rankings 2025.
Top-Thema des Monats.
Und damit darf ich jetzt den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, recht herzlich begrüßen. Hallo Thomas.
Hallo Gerrit.
Wir haben drei spannende Themen heute wieder vorbereitet. Es geht um die State of PR Survey 2025 der Berliner PR-Agentur Get Press. Wir haben das Thema Nachhaltigkeitskommunikation auf dem Zettel heute. Und es geht um eine Social-Media-Analyse von Press Relations, laut der die Bild wohl die meistgeteilte Newsseite im neuen Bundestag werden wird. Wir fangen an mit Thema Nummer 1, State of PR Survey 2025 der Berliner PR-Agentur Get Press. Das ist eine Untersuchung, die die Agentur durchgeführt hat. Sie zeigt verschiedene Branchentrends. Einerseits, dass der Einsatz von KI rapide zunimmt, andererseits aber auch, dass die Branche parallel dazu vermeintlich mit einer Vertrauenskrise zu kämpfen hat. Was ist damit alles gemeint, lieber Thomas?
Get Press mit Maximilian Zich als CEO und Nils Wigger als CCO an der Spitze haben im Rahmen ihrer Befragung verschiedene Themen abgefragt. Und die Ergebnisse basieren auf insgesamt 221 Datensätzen aus Interviews mit Einzelberatern bis hin zu großen Agenturen. Und am spannendsten fand ich das Ergebnis, dass Unternehmen, Organisationen, also die Auftraggeberseite mit ihren PR-Agenturen offensichtlich recht unzufrieden sein soll. Und die Agentur zeigt sich da übrigens auch selbstkritisch. Ich fand das so interessant, dass ich drei Fragen an den CCO Nils Wigger gerichtet habe. Und zum ersten wollte ich wissen, was für ihn die Haupterkenntnis der PR Survey 25 war.
Also für mich ist die vielleicht überraschendste Erkenntnis die relativ niedrige Zufriedenheit der Unternehmen mit ihren PR-Agenturen. Ich meine, der Durchschnittswert liegt da bei 6,3 von 10. Das ist richtig, richtig schlecht und das muss ein Alarmsignal für die gesamte Branche sein, ja, und auch ein kleiner Weckruf. Und das ist auch durchweg, ja, egal wie groß die Unternehmen sind, egal ob es B2B oder B2C ist, das ist sehr, sehr auffällig und muss uns allen zu denken geben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir in einer absoluten Vertrauenskrise stecken, weil die Leute einfach leere Versprechungen satt haben, Buzzwords satt haben, die wollen einfach offen und ehrlich, transparent beraten werden. Wir müssen uns ehrlich auch machen in den Gesprächen, ja, und auch in der Beratung immer wieder sagen, was kann PR leisten und was kann PR nicht leisten, ja, das ist das, was die Leute erwarten. Und das ist eine Sache, die dafür sorgen kann, dass wir Vertrauen noch zurückgewinnen, ja. Und wenn man sich mal anschaut, welche Dimensionen das hat. Jedes zweite Unternehmen nutzt ja PR-Support von einer Agentur. Und die sind alle nur 6,3 von 10 zufrieden. Also, ja, da müssen wir ran. Also, und zwar jetzt.
Was erwarten Unternehmen konkret von PR-Agenturen?
Wenn es darum geht, was Unternehmen von PR-Agenturen noch erwarten, gibt es drei ganz klare Prioritäten. An erster Stelle ist das Kreativität und Proaktivität. Ja, Unternehmen wollen keine Dienstleister, die einfach nur Aufträge abarbeiten, sondern sie wollen Partner, die eigenständig denken. Ein Teilnehmer, ja, hat da einen ganz klaren Kommentar hinterlassen. Proaktive Ideen, die auch funktionieren. Das ist das, was sich die meisten Leute wünschen. Der zweite Punkt mit 27% ist Vertrauen und Transparenz. Da geht es natürlich um eine ehrliche Kommunikation, auch wenn mal das nicht optimal läuft, was ja auch passiert, ja. Das ist ja auch in Ordnung. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Manchmal funktionieren Dinge nicht so, wie wir geglaubt haben, dass sie funktionieren werden. Und ein Teilnehmer sagte auch, ne, die Kongruenz zwischen Reden und Tun sei ein entscheidender Faktor. Also nicht nur labern, sondern auch machen. Der dritte große Punkt, und das ist das, was 20% von einer PR-Agentur erwarten, ist eine klare Ergebnis- und Zielorientierung. Und da ist interessant, dass 40% der Unternehmen überhaupt gar keine Ziele mit ihren Agenturen vereinbaren, ja. Und ich meine, was heißt Ziele am Ende? Das haben wir auch abgefragt. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine bestimmte Anzahl von Beiträgen in Zielmedien definiert, das sagen 69%, dass man die Reichweite einfach gemeinsam misst und sich auch daran messen lässt als Agentur, das sagen 67%. Und dass die Gesamtzahl von Beiträgen einfach hoch ist, ja, und dass das sozusagen eine KPI ist, das sagen 59%.
Was bedeutet das für die Zukunft der Agenturbranche?
Also nochmal, was mir wirklich wichtig ist. Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht ein klarer Weckruf für die Branche, weil zeitgemäße PR halt anders sein muss. Sie muss radikal transparent sein, sie muss mit datengetriebenen Strategien arbeiten, messbaren Ergebnissen, und Agenturen können sich nicht länger hinter schwammigen Konzepten verstecken, ja. Also ganz platt gesagt bedeutet das, die Tage, in denen man mit schönen Präsentationen und vagen Erfolgsversprechen punkten konnte, die sind definitiv vorbei. Und wer irgendwie dieses Jahr noch relevant sein will, ja, und kundenorientiert arbeiten möchte, im Sinne des Erfolges der Kunden, der muss klare Ziele setzen und die auch erreichen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist die gute Nachricht ja, dass die Nachfrage nach externer PR-Unterstützung ja nach wie vor da ist. Jedes zweite Unternehmen greift ja darauf zurück. Und jetzt liegt es eben an uns allen, ja, diese Chance auch zu nutzen, da einfach Vertrauen zurückzugewinnen.
Okay, da hat ja jemand einen wirklich durchaus selbstkritischen Blick auf die Leistungen von PR-Agenturen geworfen. Dankeschön für diese Einblicke. Kommen wir zum Thema 2. Nachhaltigkeitskommunikation, auch ein sehr wichtiges Thema. Im März hat sich das PR-Journal mehrfach mit Nachhaltigkeitskommunikation beschäftigt. In 2 Autorinnenbeiträgen und einer Studie wurde deutlich, dass es Sorgen um die Zukunft der Nachhaltigkeitskommunikation gibt. Thomas, warum ist das so?
Ja, zunächst zur Studie. Also die Studie, durchgeführt von der Forschungsgruppe Strategische Kommunikation und Medienmanagement der Universität Zürich, gemeinsam mit dem Center for Research in Financial Communication der Universität Leipzig, beleuchtet, wie Unternehmen ihre ESG-Kommunikation gestalten. Und dabei wurden 111 Kommunikations- und Nachhaltigkeitsexperten befragt und weitere 12 Experteninterviews geführt.
Ja, was sind denn die zentralen Erkenntnisse, Thomas?
Ja, im Grunde sind es 4. Erstens, es gibt eine zunehmende Professionalisierung im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unternehmen etablieren spezialisierte Teams dafür und integrieren auch das Thema Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategien. Allerdings gibt es eben oft Schwierigkeiten bei der abteilungsübergreifenden Abstimmung und eben der Sicherung ausreichender Ressourcen. Zweitens ist herausgefunden worden, dass viele Organisationen noch gar keine klar definierten Verantwortlichkeiten haben und daher eben auch noch keine formalisierten Prozesse dafür implementiert haben. Drittens gibt es sicherlich die Herausforderung Greenwashing und daraus folgend eben möglicherweise negative Reaktionen. Der 4. Punkt ist eine vielleicht mangelhafte Vorbereitung auf ESG-Krisen. Also obwohl die meisten Unternehmen allgemeine Krisenpläne haben, haben aber nur 20% spezifische Krisenstrategien für ESG-Kommunikation. Also transparente Kommunikation und proaktive Maßnahmen sind entscheidend, um das Vertrauen der Stakeholder in solchen Situationen aufrechtzuerhalten.
Okay, die Studie zeigt im Prinzip, dass die Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichterstattung inzwischen so hoch bzw. auch ausgedehnt sind, dass Unternehmen schon einen riesen Aufwand dafür betreiben müssen, um das alles zu vermeiden und deshalb auch eher zurückhaltend kommunizieren.
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Und Dr. Sandra Binder-Tietz, eben vom Center for Research in Financial Communication der Uni Leipzig, ermuntert aber Unternehmen weiterzumachen. Sie sagte wörtlich in dem Bericht, ich zitiere, Unternehmen sollten ESG nicht als Bürde, sondern als Chance begreifen. Wer ESG-Themen proaktiv angeht, Innovationen fördert und Stakeholder einbindet, wird sich Wettbewerbsvorteile sichern. Zitat Ende.
Soweit zur Studie. Zusätzlich habt ihr noch 2 Beiträge von Ellen Dietsch und Kirsten Gnadl veröffentlicht. Was sagen die dazu?
Ja, beide Autorinnen betonen die Notwendigkeit eben einer authentischen und proaktiven Nachhaltigkeitskommunikation. Sie warnen in ihren Beiträgen vor Greenwashing und heben die Bedeutung transparenter Kommunikation hervor, was eben mit den Studienergebnissen auch übereinstimmt. Und zudem unterstreichen sie die Rolle von Nachhaltigkeit für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das Employer Branding von Unternehmen.
Ja, Thomas, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen möchten, ihr könnt entweder den Podcast zurückspulen und euch das nochmal anhören oder ihr geht auch auf die Seite des PR-Journals, nämlich pr-journal.de. Da gibt es die vollständigen Artikel zum Nachlesen und auch die besprochene Studie sind auf der Webseite des PR-Journals für euch zum Nachlesen verfügbar. So, Thomas, Thema Nummer 3. Es geht um eine Social-Media-Analyse von Press Relations und in der geht es darum, welche Auswirkungen die Zusammensetzung des neuen Deutschen Bundestages für die Social-Media- und die Medienlandschaft hat. Thomas, kannst du uns kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Letztendlich hat der Düsseldorfer Full-Service-Dienstleister für Medienbeobachtung und Analyse, Press Relations, eine aktuelle Hochrechnung auf Basis einer eigenen Studie vorgestellt. Und diese Studie bzw. diese Hochrechnung zeigt, welche Parteien und Medien im neuen Bundestag an Sichtbarkeit in den sozialen Medien gewinnen oder verlieren könnten. Und Grundlage der Prognose ist eben eine umfassende Analyse des Social-Media-Wahlkampfs der bisherigen Bundestagsabgeordneten.
Also ausgehend vom bisherigen Verhalten der Abgeordneten im alten Bundestag hat Press Relations hochgerechnet, welche Folgen das Social-Media-Verhalten der Abgeordneten jetzt mit den neuen Fraktionsstärken im Bundestag hat. Wenn sie mit gleicher Intensität die sozialen Medien bespielen würden wie im alten Bundestag.
Ja, und so ist Press Relations eben zu 4 Teilprognosen gekommen. Also die erste Teilprognose, fast 40% aller Social-Media-Beiträge im neuen Bundestag könnten künftig von AfD-Abgeordneten stammen. Zweitens, politisch randständige Medien wie News, die bereits jetzt zu den meistgeteilten Plattformen gehören, würden dadurch erheblich an Sichtbarkeit gewinnen. Drittens, traditionelle Titel wie Handelsblatt und FAZ drohen hingegen, den Großteil ihrer Präsenz zu verlieren. Und viertens, wie schon angedeutet, Bild könnte zur meistgeteilten Nachrichtenseite von Bundestagsabgeordneten auf Social Media aufsteigen und auch den Spiegel überholen. Und um diese Vorhersagen treffen zu können, wurden unter anderem die Postingfrequenz der Mitglieder des Bundestages sowie die Art der geteilten Inhalte während des Wahlkampfes untersucht und dann eben gemäß der neuen Sitzverteilung hochgerechnet. Also insgesamt wurden 115.000 Beiträge von Mitgliedern des Bundestages nur aus der Wahlkampfzeit zwischen dem 16. Dezember und dem 23. Februar identifiziert eben und ausgewertet. Und untersucht wurden die Kanäle TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Blue Sky, Telegram und YouTube. Und ja, das Ganze dann im Rahmen einer Studie veröffentlicht.
Ja, es ist also sehr spannend, genau zu beobachten, wie sich die Sichtbarkeit der Parteien auf Social Media jetzt ändert, oder Thomas?
Ja, denn sollte die AfD weiterhin diese hohe Postingfrequenz an den Tag legen, wie eben jetzt im Wahlkampf, dann könnte das dazu führen, dass sie trotz deutlich weniger Sitzen als SPD und CDU zusammengenommen in ihrer Gesamtbeitragsmenge mit beiden Parteien gleich auf wäre und im neuen Bundestag könnten dann, wie vorhin die Zahl ist schon genannt worden, dadurch 40% aller Beiträge in den sozialen Medien von Abgeordneten der AfD stammen.
Ja, und das hatte dann wiederum auch wieder Auswirkungen darauf, welche Beiträge aus welchen Medien geteilt bzw. auch zitiert werden, ne?
Ja, so ist es. Und dabei zeigt sich eben, die MdBs aller Parteien verbreiten natürlich vorrangig Artikel der Medien, deren Ausrichtung ihrer eigenen politischen Einstellung entspricht. Und so ergab eben die Analyse, wie schon angedeutet, dass der Spiegel in der vergangenen Wahlkampfperiode am häufigsten geteilt wurde. Das geht eben vor allem zurück auf Politiker von SPD und Grünen. Und mit dem Verlust der Sitze von SPD und Grünen im Bundestag dürfte der Spiegel dann jedoch auf Platz 2 der meistgeteilten Medien durch Bundestagsabgeordnete sinken. Stattdessen würde dann Bild zur meistgeteilten Nachrichtenseite werden. Und diese wird auch, wie die Welt, vorrangig von Abgeordneten der AfD sowie CDU/CSU geteilt und profitieren dann entsprechend von diesen Sitzgewinnen.
Ja, wirklich ein sehr interessanter Einblick, Thomas, und vor allen Dingen auch in die Dynamik der politischen Kommunikation. Gibt es da noch ein abschließendes Fazit, Thomas?
Ja, die Analyse macht deutlich, Parteien, die Social Media intensiv nutzen, verschaffen sich einen Vorteil, nicht nur für ihren Wahlkampf natürlich, sondern auch für die Sichtbarkeit ihrer bevorzugten Medien. Und das verändert die politische Debatte und beeinflusst in Teilen, welche Nachrichten die größte Reichweite bekommen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Und auch hier meine Empfehlung. Es ist ein sehr spannendes Thema. Entweder spult, wie gesagt, Podcast zurück oder einfach ist es, ihr geht auf die Seite des PR-Journals, schaut vorbei und lest euch das gerne noch einmal durch für weitere Informationen. Thomas, vielen Dank.
Gerne.
Und bei uns geht's jetzt weiter mit dem Chancenkompass von Mirjam Berle. Hören wir direkt rein, um welches Thema es in dieser Folge geht.
Hallo Mirjam, deine aktuelle Kolumne im PR-Journal trägt den Titel Zwischen zwei Welten, wenn Abschied und Neuanfang zum Spagat werden. Ja, darin sprichst du darüber, dass die Übergangszeit, also eben die Zeit, in der man noch im alten Job ist, sich aber gleichzeitig schon auf den neuen vorbereitet, durchaus zu einer emotionalen Zerreißprobe werden kann. Was meinst du damit?
Damit meine ich auf der einen Seite entweder die Vorfreude auf das Neue, auf das man sich noch nicht so richtig einlassen kann. Man würde gern sich ins Neue total Eintauchen sehen und gleichzeitig steckt man ja aber noch im Alten oder im Bestehenden und möchte hoffentlich dort auch noch glänzen oder einen guten Job machen. Und das ist manchmal nicht so einfach.
Mhm. Was hilft denn in so einer Zeit? Also sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal, wenn man also zwischen diesen zwei Stühlen sitzt, welche Empfehlungen kannst du geben?
Das mit den zwei Stühlen ist ein tolles Bild. Tatsächlich sich bewusst zu machen, wann sitze ich auf dem einen Stuhl und wann sitze ich auf dem anderen Stuhl. Weil wenn ich mich zwischen die Stühle setze, sitze ich auf keinem richtig. Also wirklich sich zu fokussieren, heute hier bin ich hier, bei dieser Arbeit, auf diesem Stuhl, mache alles, was dazugehört. Und wenn ich von dem Stuhl aufstehe und quasi mich zu dem anderen Stuhl begebe, dann kann ich den einen auch hinter mir lassen. Also lieber nicht zwischen die Stühle, sondern ganz bewusst auf einen der beiden setzen. Gedanklich und mental.
Okay, und ja, im Grunde, wie lautet dein Tipp? Wie macht man das? Wie kommt man da klar zwischen den Welten?
Durch den Fokus darauf. Durch sich bewusst zu machen, ich bin jetzt heute hier bei der Arbeit, heute Morgen mache ich entweder meinen Laptop auf, wenn ich im Homeoffice sitze und konzentriere mich darauf. Und lass alles andere, was mit dem Neuen zu tun hat, draußen. Mach das nach der Arbeit, in der Mittagspause, wie auch immer. Und wenn ich mich um das Neue kümmere, ruhig, nicht einfach nur auf dem Stuhl sitzen bleiben und gleiches Laptop, gleicher Stuhl, sondern tatsächlich mal aufstehen und mindestens eine Runde durch die Wohnung laufen, um dem Kopf zu signalisieren, ich begebe mich jetzt einfach mal in eine neue Welt. Also das ist mental auch ganz wichtig, diese Distanz herzustellen. Wenn ich natürlich im Büro bin und nach Hause fahren kann, ist es ein bisschen leichter.
Vielen Dank. Und alle Einzelheiten dann in der Kolumne, die im PR-Journal zu finden ist, in der Rubrik Chancenkompass. Danke, Mirjam.
Und damit sind wir auch schon beim Kurzausschnitt aus dem Interview des Monats. Darin spricht Thomas Dillmann in diesem Monat mit dem Agenturchef und Buchautor Sebastian Kallis, der sich ausführlich mit dem Thema KI beschäftigt hat und ein Buch mit dem Titel Schubkraft, die neue Intelligenz aus Erfahrung und KI geschrieben hat. Die überraschende These des Autors lautet, dass gerade erfahrenere Fachkräfte die größten Gewinner der KI-Revolution sein könnten. Hören wir hinein in die Buchbesprechung. Im folgenden Abschnitt geht es um den Einsatz von KI im Agenturalltag.
Kommen wir mal von dem spektakulären Beispiel in die Niederungen sozusagen des Lebens einer PR-Agentur, nämlich in Ihre. Und beschreiben Sie doch mal, wie Ihnen, was dieser Prozess mit Ihnen macht, wann Sie zweifeln, wann Sie in welchen konkreten Anwendungen Sie KI jetzt einsetzen und dann aber eben auch die nötige Zeit sich nehmen, die Ergebnisse zu prüfen, zu evaluieren. Wie läuft das im Agenturalltag bei Ihnen jetzt inzwischen?
Also wir haben jetzt ein Beispiel, nehme ich mal, wir haben für eine Bank, einen Unterbereich einer Bank, haben wir das Branding überarbeitet, die ganze Story, die ganzen Inhalte. Und dort war eine Leitidee, war eine ganz besondere Illustrationsstil, den wir verwenden möchten. Der kam sozusagen im Brainstorming, der kam auch mit Erzeugungen der KI raus. Den haben wir aber dann auch weiter iteriert. Wir haben gesagt, Mensch, das ist eine Richtung, so könnte man sein, da könnte man sich sehr gut differenzieren von anderen. Und den müssen wir weiterentwickeln. Und den haben wir auch tagelang bearbeitet, die Prompts verfeinert, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt quasi eine Bilddatenbank aus diesem Illustrationsstil bauen kann, mit Hilfe der KI, wo früher jetzt vielleicht wirklich mehrere Zeichner tagelang gesessen hätten. Nichtsdestotrotz ist allein diese Arbeit, den zu entwickeln, sehr, sehr aufwendig. Man braucht Zeit, man muss auch ein Verständnis haben, man muss es wie immer auch mit dem Kunden abstimmen. Aber jetzt haben wir ein System da und ich kann quasi, wenn neue Fälle sind, relativ schnell weitere Bilder erzeugen, die vielleicht zu den Einzelfällen besser passen als die, die wir bisher haben. Und das ist ein ganz konkreter Nutzen. Es wäre aber, da geht es gar nicht um Geschwindigkeit, es wäre so gar nicht möglich gewesen vorher. Also das ist ja das Besondere. Ich hätte vorher nicht einfach sagen können, ich habe einen Illustrationsstil, der prinzipiell in sehr kurzer Zeit unendlich skalierbar ist. Für jeden Fall und immer ähnlich, wirklich ähnlich aussieht. Und ich muss dafür nicht drei Zeichner briefen und beauftragen, sondern ich kann es quasi auf Basis von unseren Ursprungszeichnungen in Ideen dann skalieren in einen dauerhaften Einsatz innerhalb des Unternehmens.
Jetzt höre ich schon von Unternehmen die Stimmen, die sagen, naja, dann ist ja diese kreative Leistung, die früher die Agentur selbst erbracht hat, ist ja eine reine KI-Leistung und das ist ja maschinell sehr stark zu beschleunigen. Also dann wird sozusagen der Wert dessen, was Sie produzieren, ja als weniger wertvoll erachtet. Und man ist mit Unternehmen im Gespräch über den Wert ihrer kreativen Arbeit. Haben Sie diesbezüglich auch schon Erfahrungen gemacht?
Also es wird niemand so rausbekommen, wie wir das rausbekommen aus dem System. Es ist trotz allem sehr viel Arbeit im Detail, wie immer im Leben. Die 80% gehen schnell, die gehen mit KI auch schneller. Aber dann die Detailarbeit, ne, auch an diesen Illustrationen nochmal zu arbeiten, die zu verfeinern, die dann auch nochmal anzupassen. Und es geht natürlich schneller, es ist günstiger als, sage ich mal, ich lasse jetzt 300 Bilder zeichnen, das ist klar. Aber es ist immer noch ein massiver Wert da, den, sage ich mal, einer, der sich eben nicht kreativ auskennt, der nicht dieses Markenverständnis hat, der nicht dieses Designverständnis hat, so nicht erzeugen kann in einem sinnvollen Kontext. Ein Bild kann jeder jetzt erzeugen. Ne, ein Design kann jeder machen. Aber das muss in den Kontext hineinpassen, es muss in die Geschichte passen, es muss verwendbar sein und so weiter. Also es geht sozusagen von den einzelnen Bausteinen, wo ich vielleicht früher immer Kreative gebraucht habe, jetzt hin zu dem Gesamtblick auf das Thema. Und das ist, also aus meiner Erfahrung aus den letzten 2 Jahren, jemand, der so mit Design kein Verständnis hat, der kriegt das in dem Level, wo wir da dann unterwegs waren, auch nicht hin.
Aber die Diskussion mit Unternehmen gab es, nehme ich an.
Nein, eigentlich nicht, weil sie sehen ja das Ergebnis. Also es ist sozusagen, es hat mich auch keiner gefragt, nimmst du eine Schreibmaschine oder Word? Also oder schreibst du mit Hand? Also das ist einfach jetzt ein Tool und es geht um das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis besser ist als das, was ich woanders bekomme, dann spielt ja die Herkunft des Ergebnisses eine untergeordnete Rolle.
Was bedeutet das denn für Ihre Mitarbeiter? Haben die in den letzten 2 Jahren ihre Denkweise verändern müssen, um mit der Nutzung der KI umgehen zu können und sie eben aktiv in dem von Ihnen beschriebenen Sinne nutzen zu können?
Die Denkweise hat sich insofern verändert, dass wir, obwohl ich das auch nie immer so wollte, aber de facto war es so, wir waren immer verschiedene Abteilungen mit Text, englischer Text, deutscher Text, ne, Übersetzungsbereiche, Design und so weiter, verschiedene Bereiche mit Spezialisierungen. Und jetzt stellen wir halt fest, und das ist auch die Anforderung, es muss auch noch mehr sozusagen kreativ bildlich gearbeitet werden von Menschen, die textlich unterwegs sind. Also die müssen auch mal drüber nachdenken, hey, wie könnte das Visual jetzt aussehen? Und sich stärker darin einbringen, in diese Themen als zuvor. Also diese Cross-Medialität wird wichtiger. Eine Person macht mehr. Die arbeitet hier mal bildlich. Vielleicht entwickelt sie sogar schon einen ersten Code, wie so ein Demo, vielleicht ein Demospiel zu einem Fall aussehen könnte. Und vielleicht hat sie schon einfach mehr Headlines im Gepäck als vorher. Die Auswahl ist größer und die Beteiligten sind größer. Der Kreativitätsoutput ist größer. Und am Ende muss aber dann der fachlich Entscheidende auch entscheiden, was ist jetzt wirklich gut und was passt im Einzelfall wirklich.
Und damit wären wir wieder bei der Erfahrung, die erfahrenen Fachkräften einfach hilft, jetzt in einer etwas anderen Art und Weise, aber dennoch im Job klar zu bestehen und die Zügel in der Hand zu halten.
Soweit der Ausschnitt aus dem Podcast-Interview, das es dann am Montag, den 31. März in voller Länge zu hören gibt. Also unbedingt auf den Follow-Button oder aufs Herzchen drücken oder wo auch immer ihr uns hört, dann verpasst ihr das garantiert nicht. Und zum Abschluss gibt es wie immer hier die Neuigkeiten aus der Jobbörse.
Karrieresprungbrett.
Die Agentur Grant Thornton AG arbeitet mit rund 2000 Kolleginnen und Kollegen an 10 bundesweiten Standorten und gesucht wird ein PR- und Kommunikationsmanager für den Standort Düsseldorf. Die ProCredit Holding AG, eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleinst, kleine und mittelgroße Unternehmen und für Retail-Kunden, sucht jetzt zur Unterstützung des Teams Group Communications in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine motivierte Public Relations Spezialistin oder einen motivierten Public Relations Spezialisten. Die WHU Otto Beisheim School of Management in Fallenda ist eine renommierte private Hochschule in Deutschland und hat auch international ein sehr hohes Ansehen. Die Standorte in Fallenda und Düsseldorf bieten ein spannendes und internationales Arbeitsumfeld und zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Hochschule einen Redakteur. Alle Stellenangebote, wie immer, gelten für männlich, weiblich und divers. Und viel, viel mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf jobs.pr-journal.de. Auch hier eine ausdrückliche Leseempfehlung, wenn ihr da auf der Jobsuche seid. Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Es ist wieder soweit. Der Startschuss zum großen PR-Journal Agentur-Ranking 2025 ist bereits gefallen. Das Branchenbarometer, das von Medienwettbewerbern und Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen intensiv verfolgt wird. Und jetzt kommt eure Chance. Nutzt die enorme Reichweite des Rankings, um eure Agentur perfekt in Szene zu setzen. Unsere exklusiven Werbepartnerschaften sind begehrt und fast ausverkauft. Goldpartner schon weg, Silberpartner nur noch ganz wenige verfügbar und Bronzepartner, da gibt es noch genau 2 Plätze. Jetzt schnell sein und eure Sichtbarkeit sichern, die eure Agentur verdient. Kontaktiert jetzt Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de und werdet Werbepartner des PR-Journal Agentur Rankings 2025. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Zienig und ich bedanke mich bei Thomas Dillmann, bei meinem lieben Kollegen Marc, der hatte die PR-News vorhin. Und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein und nicht verpassen das Interview des Monats zum Thema KI am 31. März. Unbedingt reinhören. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye, bye.
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de